Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, zu unserer Spiritualitätssendung. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch die kommende Stunde begleiten. Ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle, die uns auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum in München hören. Jean-Marie Vianney, ein einfacher Bauernsohn, der nicht gerade besonders intelligent im irdischen Sinne war. Viele Schwierigkeiten hatte er deshalb auf seinem Weg zum Priestertum zu meistern. Er selbst sprach schon in frühen Jahren von der Trostlosigkeit des Lernens. Aus dem Priesterseminar wurde er ohne erfolgreichen Abschluss entlassen, weil seine Leistungen ungenügend waren. Dennoch ließ ihn schließlich der Generalvikar nach einer speziellen Prüfung weihen und schenkte so der Kirche einen großen Heiligen, nämlich den heiligen Pfarrer von Ars, der heute sogar der Patron der Priester ist. In einer Reihe über das Leben und Wirken des heiligen Pfarrer von Ars gehen wir sozusagen bei diesem Heiligen in die Schule. Begleitet werden wir dabei von Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Ludescher.
Grüß Gott, liebe Doris, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir sind in unserer kleinen Reihe zum Leben und Wirken des heiligen Pfarrer von Ars nun schon beim dritten Teil angelangt. Sicher sind auch viele dabei, die heute sozusagen quer einsteigen in diese Reihe. Können Sie vielleicht grob umreißen, worum es in den letzten beiden Sendungen ging?
Ja, wir haben in der ersten Sendung miteinander das Sterben des heiligen Pfarrer von Ars betrachtet. Und in der zweiten Sendung haben wir dann seine Kindheit, seine Jugendzeit und seinen Weg zum Priestertum miteinander angeschaut und haben daraus auch einige gute Ratschläge für uns und für unser Leben herausgenommen.
Und heute sozusagen in dieser Schule des Heiligen die dritte Lektion, bitte Herr Pfarrer Ludescher.
Ja, gerne. Also wir haben in den ersten beiden Sendungen schon einiges von dem Pfarrer von Ars gehört. Wir haben etwas von seiner Kindheit gehört. Wir müssen uns vorstellen, 1786 ist er geboren und 1789 bricht die Französische Revolution aus. Er war da gerade einmal 3 Jahre. Die Französische Revolution hat seine Kindheit und Jugendzeit besonders geprägt. Die Priester, die Kirche wurden verfolgt mit aller Grausamkeit, wurden Priester damals verfolgt, viele sind geflohen, viele haben sich versteckt, sind in den Untergrund, nicht wenige haben sogar das Martyrium erlitten. In der Zeit der Französischen Revolution, dieser unruhigen Zeit, hat Jean-Marie Vianney mit 13 Jahren die Heilige Kommunion empfangen. Und mit 14 Jahren gesteht er seiner Mutter zum ersten Mal, ich möchte Priester werden. Oder er sagt das so, wenn ich einmal Priester werden könnte, ich würde viele Seelen zu Gott führen. Was dann seinen Weg ganz besonders auszeichnet, ist sein ausdauernder Wille, sich auf das Priestertum vorzubereiten. Ich habe schon gesagt, die Revolutionswirren haben das religiöse Leben damals sehr erschwert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich sozusagen die Spreu vom Weizen getrennt und Jean-Marie Vianney konnte als Kind und Jugendlicher wirklich aufblicken zu den treu gebliebenen Priestern, die große Schwierigkeiten auf sich nahmen, um den Gläubigen die Sakramente zu spenden. Alles musste versteckt geschehen, nichts durfte öffentlich mehr geschehen. Er hat sich sehr, sehr aufgerichtet an den Priestergestalten, die er damals erleben durfte. Aber natürlich gab es auch viele schwierige Umstände. Die Revolution hat es mit sich gebracht, dass der Unterricht ständig ausgefallen ist. So gab es in den ländlichen Gegenden meist überhaupt keinen Unterricht. Und deshalb kann Jean-Marie Vianney erst als Jugendlicher zur Schule gehen. Und das muss man schon auch bedenken, dass er da ein großes Defizit erlitten hat, nicht aus eigener Schuld, sondern einfach aus der Situation der damaligen Zeit heraus. Dann natürlich war der Vater sehr zurückhaltend, was seinen Wunsch anbetraf, Priester zu werden. Er sagte, das ist völlig unrealistisch, wer wird für die Kosten aufkommen und ich brauche dich einfach zu Hause, ich brauche dich für die Feldarbeit. Dann kamen diese sehr unglücklichen Umstände seiner Wehrdienstverweigerung, in die er eigentlich unfreiwillig hineingerutscht ist. Monsignore Ballet, sein Betreuer, sein Priester, der immer an seiner Seite war und fest an seine Berufung geglaubt hat, hat ihn angemeldet als Priesterseminarist, aber das ist irgendwie nicht durchgedrungen zu den Militärs und so haben sie ihn eingezogen und er findet aber nicht den Anschluss zu seiner Truppe und wird schließlich zum Deserteur. Auch das hat seinen Weg zum Priestertum erschwert. Er war schon intelligent, aber keine angelernte Intelligenz war das, sondern mehr eine intuitive. Heute würden wir sagen, er hatte eine ordentliche Portion Bauernschleue. Er war auch sehr empfindsam. Natürlich hatte er diese großen Schwierigkeiten zu lernen, sich etwas einzuprägen. Und er konnte also dem lateinisch gehaltenen Unterricht absolut nicht folgen. Seine Mitschüler waren alle jünger wie er und er tat sich mit dem Lernen wirklich nicht leicht. Bei den Prüfungen, so wird berichtet, hat er am ganzen Leib gezittert. Er hat oft kein Wort herausgebracht. Die ersten Examiner sind eine Katastrophe gewesen. Doch er hält durch, er macht weiter, er fällt auf durch seinen Eifer im Gebet, er fällt auf durch seine Bescheidenheit und seinen geistlichen Ernst. Ich denke, das ist etwas, was wir von Jean-Marie Vianney lernen können. Das Ertragen auch von Demütigungen. Das einfach annehmen, wenn man in eine Situation hineingerät, in der man sozusagen blöd dasteht oder in der man falsch dargestellt wird, in der man nicht richtig beurteilt wird, in der man bloßgestellt wird. Das einfach auszuhalten und anzunehmen, in aller Demut, das ist also eine wirkliche Größe. Und das hat Jean-Marie Vianney wirklich oft gemacht, wenn sie seine Mitschüler ihn eben ausgelacht haben, weil er in ihren Augen einfach ein Trottel war. Also lernen, Demütigungen anzunehmen. Viele Menschen haben Sehnsucht nach Demut, aber sie sind nicht bereit, Verdemütigungen oder Demütigungen anzunehmen. Und nur so eigentlich können wir in der Demut wachsen. Nicht nur alleine durch den Wunsch, demütig zu werden, sondern wenn wir auch alle Situationen annehmen, die ein bisschen an unserem Ego, an unserem Stolz kratzen. Und wenn wir das wirklich annehmen, dann werden wir auch spüren, dass nach und nach das Leben so an unserem eigenen Ich Stück für Stück auch ein bisschen wegfeilt und wir dann wirklich demütiger werden und so auch fähiger, die Größe Gottes in den Mittelpunkt zu stellen und nicht uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Was wir wirklich von seiner Zeit im Studium lernen können, ist natürlich auch, dass sich nicht entmutigen lassen, wenn Schwierigkeiten kommen. Die hatte er ja genügend. Es war schon einmal die Gefahr, alles hinzuwerfen bei ihm. Und da hat die Vorsehung ihm eine Hilfe geschickt in seinem Pfarrer, dem Pfarrer von Écuy, Monsignore Ballet. Monsignore Ballet hat immer an die Berufung seines Schützlings geglaubt. Er hat übrigens so eine kleine Schule gegründet für solche jungen Männer, die Priester werden wollten. Und in diese Schule wurde auch Johannes Maria Vianney aufgenommen. Und weil eben Monsignore Ballet ihn immer unterstützt hat, ihm Mut gemacht hat, so quält er sich weiter im Studium und wird dann im Alter von 29 Jahren wird er geweiht in Grenoble am 13. August 1815. Also auch das ist etwas, was wir von seinem Lebensweg als Student, als Priesterseminarist lernen können. Wenn ich ein Ziel habe, ein kleines Ziel oder auch ein großes Ziel, wenn dann die Schwierigkeiten kommen, die Hindernisse, sich nicht entmutigen lassen, ausdauernd dran zu bleiben, beim Gebet, bei der Arbeit. Das schönste Beispiel ist eigentlich Radio Horeb. In den Anfängen von Radio Horeb gab es fast unüberwindlich zu sein scheinende Schwierigkeiten und Hindernisse. Und doch haben die paar, die erkannt haben, das müssen wir machen, da bleiben wir dran, das wollen wir aufbauen. Sie haben sich einfach gesagt, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, wir geben nicht auf, sondern wir halten jetzt da durch, in den Schwierigkeiten durchhalten. Das kann man natürlich eigentlich nur, wenn man nicht ständig auf das blickt, was einen mutlos machen möchte. Wenn wir nur auf das blicken und starren, dann kommen wir eigentlich nicht weiter. Dann lassen wir vielleicht wirklich den Mut sinken und werfen die Flinte ins Korn. Aber wenn wir in all diesen Schwierigkeiten unseren inneren Blick, den Blick des Herzens und den Blick des Glaubens auf das lenken, was uns Hoffnung gibt, dann, glaube ich, ist es viel, viel leichter, Schwierigkeiten durchzuhalten, durchzustehen, wenn wir sozusagen den Blickkontakt mit dem Herrn immer wieder suchen und ihn nicht aufgeben. Also dieser Blickkontakt mit dem Herrn in schwierigen Situationen gibt unserer Seele einfach neue Hoffnung und neue Kraft durchzuhalten. Ich glaube, alle großen Werke beginnen im Kleinen und beginnen oft mit scheinbar unüberwindlich zu sein scheinenden Hindernissen. Also das sind zwei Dinge, die wir aus seiner Zeit als Priesterseminarist lernen können. Einfach Situationen anzunehmen, in denen ich nicht gerade gut dastehe, wo vielleicht auch eine Schwäche von mir entblößt wird oder entdeckt wird, wo ich vielleicht auch einmal etwas ungerecht behandelt werde, beurteilt werde. Das einfach anzunehmen, ganz bewusst anzunehmen, ohne gleich zu rebellieren oder zurückzuschlagen, das ist echte Größe, das ist echte Demut. Und wie gesagt, in Schwierigkeiten sich nicht entmutigen lassen, sondern den Blickkontakt zum Herrn bewahren, behalten, pflegen. Und das geht natürlich nur dann, wenn man in Schwierigkeiten auch immer dran bleibt beim Gebet.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb gemeinsam mit Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich betrachten wir heute in einem dritten Teil unserer Reihe das Leben und Wirken des heiligen Pfarrer von Ars. Wir haben gehört, dass er in der Französischen Revolution seine Kindheit und auch seine Jugend verbracht hat, dass ihn diese sehr geprägt hat. Er hat mitbekommen und miterlebt, wie Priester verfolgt wurden, wie sie ermordet wurden. Dennoch erwachte im jungen Jean-Maria Vianney bald schon der Wunsch, Priester zu werden. Er hatte sich dabei aber großen Schwierigkeiten auch zu stellen. Und so können wir von ihm folgende zwei Punkte vor allem lernen, nämlich, dass er dass er Demütigungen ertragen hat, dass wir annehmen sollen, wenn Situationen kommen, in denen wir bloßgestellt werden, nicht richtig beurteilt werden. Das können wir von ihm ganz besonders lernen, wie wir solche Demütigungen auch annehmen und ertragen. Ein zweiter Lernpunkt von ihm sozusagen, eine Hausaufgabe, sich nicht entmutigen lassen, auch wenn die Situation schwierig, vielleicht auch sogar ausweglos ist, nicht den Mut nehmen lassen und stets den Blickkontakt zum Herrn bewahren. So viel bisher. Jetzt geht's weiter mit seiner Kaplanstelle in Equi.
Ja, wir haben also gehört, der Pfarrer von Arf ist am 13. August 1815 zum Priester geweiht worden in Grenoble. Und er ist dann, und das war eigentlich eine sehr, sehr glückliche Fügung, eine sehr gute Lösung, er ist dann zu seinem Pfarrer gekommen, zu Monsignore Ballet, und war dann in Écuy 3 Jahre lang als Kaplan tätig. Als Priester, als Neupriester hatte Jean-Marie Vianney eine ganz klare Vision, was er tun wollte. Er wollte, wie er es in seiner Sprache ausdrückte, die Seelen für den lieben Gott gewinnen. Das war seine Vision, das war sein Programm, das war sein ganzer Lebensinhalt. Und der klingt schon auf in der ersten Begegnung mit dem kleinen Anto Grivier vor Ars. Du hast mir den Weg nach Ars gezeigt, ich werde dir den Weg zum Himmel zeigen. Der heilige Pfarrer von Ars hatte eine sehr tiefe Erkenntnis, wer Gott ist. Und er hatte auch eine sehr tiefe Erkenntnis, was Jesus Christus getan hat, um jede einzelne Seele, um jeden einzelnen Menschen zu erlösen. Jean-Marie Vianney hat tief erfasst, dass jede menschliche Seele um einen sehr hohen Preis erlöst worden ist, nämlich um den Preis des Leidens und Sterbens nicht nur eines Menschen, sondern eines Gottes. Und diese kostbaren Seelen wieder zur Liebe Gottes und zur Freundschaft mit ihm zurückzuführen, dafür zu leben, zu arbeiten und auch zu leiden, das war sein Lebensprogramm. Das war seine große Vision. Das war seine Sendung. Er wollte einfach durch seine Mittel, die er einsetzte und die wir noch kennenlernen werden, er wollte durch seine pastoralen Mittel seine Gläubigen entreißen, zunächst einmal der Sünde oder der Lauheit, und sie dann in die Freundschaft mit Gott zu führen. Sein berühmtes Gebet am Anfang seines priesterlichen Wirkens in Ars war: Mein Gott, gewähre mir die Bekehrung meiner Pfarrei, dafür lass mich erleiden, was du möchtest, mein ganzes Leben lang. Und der Auftrag seines Bischofs war ja eigentlich ganz klar. Er sagte zu Jean-Marie Vianney: Es gibt nicht viel Gottesliebe in dieser Pfarrei. Du musst sie dorthin bringen. Du wirst sie in diese Pfarrei hineintragen. Die Frage an uns Priester, besonders an uns Priester, ist immer wieder: Welche Vision habe ich? Welches Programm habe ich? Welche Aufgabe ist für mich als Priester die wichtigste? Mit welchen Mitteln arbeite ich als Priester? Kürzlich hat mir ein befreundeter Priester gesagt: Du musst immer an die Seelen denken. Denk an die Seelen. Denk an die Menschen, die Jesus durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Jesus hat so viel gegeben für jede einzelne Seele. Und was bist du bereit, als Priester zu geben? Es ist immer wieder die Frage an uns Priester: Planen wir nicht nur Aktivitäten, äußere organisatorische Sachen, einige Projekte, die unsere Lieblingsprojekte sind. Das ist alles recht und gut. Aber vertraue ich auch auf die Mittel, die Jean-Marie Vianney besonders eingesetzt hat. Und diese Mittel haben dazu geführt, dass er sehr, sehr segensreich wirkte, sowohl in seiner ersten Kaplanstelle in Écuy und dann später natürlich über 40 Jahre in Ars. Wo bin ich bereit, als Priester mich wirklich einzusetzen für die Seelen? Verwende ich die Mittel des Gebetes, auch die Mittel des Fastens und eines sinnvollen Verzichtes? Verwende ich die Sakramente, um die Menschen wirklich näher zu Gott zu bringen? Bemühe ich mich um die Verkündigung der christlichen Lehre? Bemühe ich mich, die Gebote Gottes gut und verständlich den Menschen nahe zu bringen, sodass sie merken, ja, die Gebote Gottes sind ja keine Last für uns, sondern im Gegenteil, sie zeigen uns den rechten Weg, helfen uns, dass wir nicht ständig in Irrwege und Umwege hineingeraten, sondern helfen uns, glücklich zu werden. Also wenn man das Leben des heiligen Pfarrer von Ars ernst nimmt, dann muss man sich als Priester schon auch fragen, bin ich bereit, auch mich für einen persönlichen Verzicht zu entscheiden, um dadurch den Menschen auch helfen zu können, Gott mehr zu finden, Gott näher zu kommen. Wir werden dann das noch ein bisschen näher betrachten, wie Jean-Marie Vianney das verstanden hat, auch ja, in der persönlichen Askese für das Heil seiner Pfarrgemeinde zu leben. Wie gesagt, die erste Stelle war in Écuy bei Pfarrer Ballet. Die beiden hat eine außergewöhnlich tiefe Freundschaft verbunden. Die beiden waren so tief miteinander befreundet, dass man eigentlich sagen kann, dass es ohne Pfarrer Ballet keinen Pfarrer von Ars gäbe. Wir haben schon gehört, er war der große Förderer des jungen Jean-Marie Vianney. Er war der geistliche Vater und Führer des jugendlichen Jean-Marie. In Écuy gab es für die beiden einen geregelten Tagesplan mit sehr strenger Disziplin, gemeinsames Breviergebet, Stillschweigen bei Tisch, geistliche Gespräche, Zeiten der Erholung, aber auch monatliche Einkehrtage und anderes. Und all das, so schreibt man, war begleitet von Fasten, Abtötungen und Opfern. Das war bei denen ganz normal, müsste man fast sagen. Natürlich hat Jean-Marie Vianney auch seinen Meister nachgeahmt, Pfarrer Ballet, und hat natürlich auch etwas seine Strenge und seinen Rigorismus übernommen. Sie haben miteinander gewetteifert in den Abtötungen und den Verzichten, die sie sich auferlegt haben, so sehr, dass die Pfarrangehörigen das auch gemerkt haben und sich Sorgen machten. Und die gingen dann zum Generalvikar, um sozusagen die beiden anzuklagen. Sie seien einfach viel, viel zu streng mit sich selber auch. Und dann sagte der Generalvikar nur, ihr seid gut daran, ihr Leute von Écuy, dass ihr Priester habt, die derart Buße tun für euch. Und interessant ist ja auch, dass sich die beiden gegenseitig beim Bischof bzw. Generalvikar angeschwärzt haben, dass einer den anderen angeklagt habe, er übertreibe es mit der Askese. Pfarrer Ballet hat ihn in Dogmatik und Moral weiterhin unterrichtet, also sie waren beide immer im Studium. Wiederum bringt das auch zutage, dass Jean-Marie Vianney nie faul war. Also das dürfte man ihm nie unterstellen. Er hatte nur Schwierigkeiten beim Lernen. Er hatte nur Schwierigkeiten, sich etwas einzuprägen. Aber er war sehr lernbereit und wissensbereit. Natürlich machte er auch die ersten Versuche beim Predigen. Da gibt es übrigens eine sehr interessante Stellungnahme von seiner Schwester Margaret, die manchmal von Dardilly herüberkam, um ihn zu hören. Und sie sagt wortwörtlich, nach meinem Empfinden predigte er noch nicht gut. Und doch lief man an die Kirche, wenn die Reihe an ihm war. Also eine sehr interessante Beurteilung seiner Schwester Margaret über seine Predigen. Er soll in Ecuy, also auf der Kanzel, immer bündig und klar gewesen sein und gesprochen haben. Von Pfarrer Ballet lernte er auch die Grundlinien seines späteren pastoralen Programmes. Erstens die Bedeutung der Unterweisung des Volkes, Katechese, dann die Liebe zu den Armen, die religiöse und menschliche Bildung der Kinder, die damals also wirklich schwerstens vernachlässigt worden ist, die Krankenbesuche, besondere Pflege der Liturgie. Eine schöne Anekdote gibt es noch, die uns zeigt, dass er schon in den ersten Jahren eine besonders große Liebe zu den Armen hatte. Pfarrer Ballet hat immer über ihn gesagt, Vianney ist immer der gleiche. Was er hat, schenkt er her. Und da war eine Situation, dass er nach Lyon musste, um eine Frau zu besuchen. Und Pfarrer Ballet sagte dann zu ihm, du musst jetzt wohl oder übel die neuen Hosen, die du geschenkt bekommen hast, anlegen. Und das hat dann Jean-Marie Vianney, sein Vikar, auch getan. Und am Abend kehrte er aber in sehr schlechten Hosen heim. Und Vianney hat gesagt, weißt du, ich bin einem durchfrorenen Bettler begegnet und habe Mitleid mit ihm empfunden und habe meine Hose gegen seine Hose getauscht. Ein sehr schönes Beispiel, wie radikal Pfarrer von Ars schon in der ersten Stelle in Ecuy diese Liebe zu den Armen gelebt hat. Dann bekam er auch sehr bald die Beichterlaubnis. Er saß im Beichtstuhl und schon damals soll also reger Umtrieb gewesen sein um seinen Beichtstuhl herum. Also er wurde auch damals schon belagert. Dann gibt es ein schönes Beispiel dafür, dass er ganz besonders auch die Liebe zu den Kranken gelebt hat. Sie verlangten fast ausschließlich nach dem Vikar, also nach Jean-Marie Vianney. Und das nahm so viel Zeit in Anspruch, dass es vorkam, dass er auch zuweilen das Essen vernachlässigte. Das Essen vernachlässigen ist dann eigentlich zur Regel geworden, als er Pfarrer von Ars geworden ist. Auch den Katechismusunterricht hat er sehr, sehr sorgfältig vorbereitet und auch mit den Kindern ist er sehr liebevoll umgegangen, hat ihnen die Glaubenswahrheiten näher gebracht. Denen, die es nicht so schnell und leicht kapiert haben, denen ist er mit sehr großer Geduld begegnet, sicher auch aus der Erfahrung, aus der eigenen schmerzvollen Erfahrung, wie bitter es ist, wenn man einfach Dinge nicht versteht. Man will sie begreifen und kann sie sich doch nicht merken. Übrigens, in diesem Zusammenhang, wenn es um Geduld mit Kindern geht, hat er ein wunderschönes Wort einmal geprägt. Eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Das ist im Grunde genau das, was Jesus sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Was nützt es, wenn ich ein Fastenkünstler wäre, aber mein Herz wäre hart gegenüber meinen Mitmenschen. Ich würde nicht mehr menschlich mitfühlen. Das wäre nicht die richtige Art und Weise der Askese. Eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, geschah etwas, was Johannes Maria Vianney sehr erschüttert hat. Pfarrer Ballet wurde 1817 schwer krank und er lag im Sterben und hatte nicht mehr lange zu leben. Das hat den jungen Kaplan Jean-Marie Vianney sehr erschüttert. Auf seinem Sterbebett soll er immer wieder zu seinem Schützling gesagt haben: Hab Mut, hör nicht auf, den Herrn zu lieben und ihm zu dienen. Denk im heiligen Opfer an mich, dort oben werden wir uns wiedersehen. 1817 also ist Pfarrer Ballet gestorben. Viele, viele Jahre später sagte einmal Pfarrer von Ars: Wenn ich ein Maler wäre, ich könnte sein Porträt jetzt noch malen. Und ein anderes Mal sagte er: Ich habe schöne Seelen kennengelernt, aber keine schönere. Bevor Jean-Marie Vianney seinen Dienst in Ars antrat, hatte er noch einmal ein Gespräch mit seinem Generalvikar Courbon. Und dort sagte ihm der Generalvikar, wir haben es schon gehört: Es gibt nicht viel Gottesliebe in dieser Pfarrei. Sie werden sie dorthin hineintragen. Jean-Marie Vianney war 32 Jahre alt, als er sich auf den Weg nach Ars machte. 30 Kilometer zu Fuß mit einem Wagen, auf dem er alles hatte, was er brauchte. Es war Februar 1818, Nebel lag über der Domp und es war für ihn schwer, das Dörfchen zu finden. Und da gibt es diese berühmte Begegnung mit dem kleinen Hirtenjungen, der ihm den Weg nach Ars zeigt. Und seine Antwort war: Mein kleiner Freund, du hast mir den Weg nach Ars gezeigt, ich werde dir den Weg zum Himmel zeigen. Bezeichnend ist, dass dieser junge Hirtenbub später dann einige Tage nach dem Tod von Pfarrer von Ars auch gestorben ist und sozusagen der Pfarrer ihn in den Himmel geholt hat. Sehr interessant ist, dass der junge Priester, also der 32-jährige Priester, er war ja praktisch ein Spätberufener, dass er im Schreiten auf Ars hin eine prophetische Vorausschau hatte. Immer wieder dachte er sich: Wie klein ist dieses Ars? Aber diese Pfarrei wird all jene nicht fassen können, die später hierher kommen. Und nun fragen wir uns: Wie war die Situation damals in Ars? Und da gibt es einen zuverlässigen Zeugen, der das auch sehr gut berichtet. Und zwar schreibt er: Es war ein gewisser Schlendrian in die Pfarrei eingerissen, eine gewisse Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit. Ich glaube nicht, dass in Ars Ausnahmezustände vorlagen. Das Bedauerlichste an dieser Pfarrei war im Grunde das völlige Aufhören aller religiösen Übungen. Das heißt, ohne Gewissensangst haben die Leute die Heilige Messe am Sonntag versäumt. Ohne die geringste Notwendigkeit waren sie dran, am Sonntag immer zu arbeiten. Grobes Fluchen war bei den Kindern, Jugendlichen und Männern Usus. In Ars gab es bei der Ankunft des Pfarrers 4 Kneipen. Wir wissen, dass der Pfarrer von Ars sehr vehement gegen diese Kneipen dann vorgehen wird, weil er einfach sehr klar gesehen hat, was dort geschieht. Die Männer verprassten dort das Geld mit dem sie hätten ihre Familien unterstützen müssen. Und schon manche Familie kam in die Armut, rutschte in die Armut, weil eben die Männer im Gasthaus das Geld vertrunken haben. Sehr beliebt war in Ars scheinbar das Tanzen bis tief in die Nacht hinein. Jean-Marie Vianney hatte als Pfarrer nichts gegen das Tanzen, aber gegen seine Auswüchse, gegen seine Exzesse. Dann die religiöse Unwissenheit war enorm in Ars. Selten und nur sehr unregelmäßig kamen die Kinder zur Christenlehre. Sie haben praktisch kein religiöses Wissen gehabt. Denn sie wurden auch von ihren Eltern nicht zum Katechismusunterricht geschickt. Ihnen war lieber, dass sie zu Hause als Arbeitskräfte sie einsetzen konnten. Jean-Marie Vianney war ein sehr realistisch blickender Priester, der die Dinge so gesehen hat, wie sie sind und wie sie sich dargeboten haben. Und deshalb war sein Ziel die Bekehrung seiner Pfarre. Wir haben schon gehört, Herr, schenke mir die Bekehrung meiner Pfarre und ich bin bereit, dafür zu leiden, was immer du willst, und sei es bis an mein Lebensende. Es gibt eine sehr schöne Erzählung. In der ersten Zeit war in Ars für den Pfarrer noch nicht so viel zu tun. Und da machte er auch öfters Spaziergänge in die Natur. Das war auch etwas ganz Besonderes, etwas Wichtiges für ihn, der die Natur und die Schöpfung so liebte. Und er hat gern in der Natur auch gebetet. Und da wird erzählt, dass der Bürgermeister sich auch eines Tages im Wald befindet und er findet dann den Pfarrer im Gebet tief versunken auf den Knien. Und er nähert sich dem Pfarrer leise und hört ihn dann beten: Mein Gott, bekehre meine Pfarrei. Also das erste Mittel seiner Pastoral, das Gebet. In den ersten Jahren hatte er viel Zeit zum Gebet. Und er ist, wie er selbst sagt, oftmals wie ein Hund, der nicht von der Seite seines Herrn weicht, gleichsam angekettet an den Stufen des Tabernakels. Und der nicht mehr weicht vom Herrn und ihm ständig sozusagen dieses Anliegen in die Ohren und ins Herz sagt: Herr, bekehre meine Pfarrei. Also man kann wirklich sagen, das war das wichtigste pastorale Mittel für Johannes Maria Vianney. Das Gebet nimmt in seinem Leben den ersten Platz ein. Er selbst sagt, Gott liebt es, belästigt zu werden. Das hat er zuerst auch vorher gelebt, bevor er es seinen Pfarrangehörigen gesagt hat. Gott liebt es, belästigt zu werden. Und ein anderes Mal sagte er, wer wenig betet, gleicht den Hühnern, die große Flügel haben und mit ihnen nichts Rechtes anfangen können. Wer innig und ausdauernd betet, wird einer Schwalbe ähnlich, die sich vom Wind tragen lässt. Hier spüren wir, dass Johannes Maria Vianney seine geistlichen Erfahrungen immer in Bilder und Vergleiche oder Beobachtungen aus der Natur und auch aus der Landwirtschaft hineinverpackt. Und darum haben auch seine Katechesen dann so viel Erfolg, weil er mit ganz einfachen Worten die geistlichen Dinge durch Bilder, Symbole, Geschichten, Beobachtungen erklären konnte. Und da macht er sozusagen Jesus nach, der ja auch, wenn er zu den Menschen geredet hat, nur in Gleichnissen oder in Geschichten gesprochen hat. Und so gelingt es ihm, nach und nach auch die Menschen herauszureißen aus ihrer religiösen Gleichgültigkeit. Die Leute wissen sehr bald, wenn wir zum Pfarrer wollen, dann finden wir ihn eher in der Kirche als im Pfarrhaus. Und wenn jemand ihn dann sucht, dann schaut er zuerst in die Kirche, geht einmal zuerst dort hinein. Und meistens war er dann auch dort anzutreffen. Also, die erste pastorale Strategie für den Pfarrer von Ars, das Gebet. Das regelmäßige, ausdauernde, alles von Gott erhoffende Gebet. Allein das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für uns Priester eine Anfrage an unsere pastoralen Mittel, die wir anwenden. Ist da das Gebet wirklich auch vorhanden? Ist das wirklich eine Macht, um die wir wissen, die wir einsetzen, die wir tun, also dieses regelmäßige, treue Gebet? Das gilt nicht nur für den Priester, sondern das gilt für jeden Christen. Bin ich überzeugt, dass ich mit Hilfe des Gebetes in mir, um mich herum, von Gott auch Veränderungen erbitten kann und dass Gott auch eingreift und seine Gnade hineinströmen lassen kann, seine verändernde Gnade in mein Leben, in das Leben meiner Familie, bin ich überzeugt von der Wirksamkeit des Gebetes. Jean-Marie Vianney war es. Er war überzeugt, dass das Gebet sozusagen auf der einen Seite die Schleusen des Himmels öffnet und auf der anderen Seite die Verhärtungen des menschlichen Herzens aufbrechen kann, so dass das Licht und die Gnade, die von Gott kommen, nach und nach im Herzen des Menschen ankommen können und ihn öffnen können für einen neuen Weg für die Bekehrung. Also das Gebet, das wichtigste pastorale Mittel, das Pfarrer von Ars angewandt hat. Besonders auch die Anbetung. Ein zweites Mittel war seine Askese. Im Pfarrhaus bei seiner Ankunft waren viele Möbelstücke. Er hat eines nach dem anderen wieder heraustun lassen und hat sie dem Fräulein vom Schloss, dem Fräulein Garret, zurückerstattet, denn von dort her kamen diese wertvollen Möbel. Nach kurzer Zeit herrscht im Pfarrhaus eine Bescheidenheit und eine Einfachheit. Er gibt alle nicht benötigten Mittel dem Fräulein von Ars zurück. Und denn er sagt sich, der Priester ist besser untergebracht als Gott. Und er meint damit die Kirche. Die Kirche war total verwahrlost, aber er hat sie nach und nach zu einer der schönsten Kirchen rundum gemacht. Und sie wurde zu einem Schmuckstück, in das die Menschen gerne hineingingen, um zu beten. Die Leute schätzten diese Einfachheit und diese Liebe zur Armut ihres Pfarrers, weil sie dann einfach gemerkt haben, er ist einer von uns. Und die meisten seiner Pfarrangehörigen waren ja wirklich sehr arm. Wir wissen, Pfarrer von Ars hat eine unwahrscheinlich strenge Askese für sich gelebt. Nachts schläft er nicht in seinem Bett, er schläft auf dem Fußboden, er schläft sogar auf dem Dachboden. Er holt sich dabei auch eine Nervenentzündung im Gesicht. Einmal in der Woche kocht er Kartoffeln, von ihnen ernährt er sich und isst sie auch dann, wenn sie schon schimmelig geworden sind. Häufig gebraucht er eine Bußgeißel, das ist für uns heute völlig unvorstellbar. Seine Hemden sind oft blutdurchtränkt. Vielleicht ist es gut, auch hier schon zu erwähnen, dass er später bekannt hat, dass er zu Beginn seines Wirkens sich wirklich zu Unklugheiten hinreißen hat lassen und dass das seine sogenannten Jugendsünden gewesen sind, also diese Übertreibungen im asketischen Leben. Aber auch dann, wenn er sich entscheidet, nicht mehr so streng Askese zu üben, lebt er dennoch in einem äußerst anspruchslosen und kargen und entbehrungsreichen Lebensstil. Ich möchte hier eine Erfahrung seiner Askese auch noch aufgreifen. Er spricht ja immer wieder auch direkt vom Widersacher, der einfach versucht, die Menschen von Gott wegzuhalten, sodass sie nicht den Weg zu Gott finden. Er sagt, der Teufel macht sich wenig aus der Bußgeißel, was ihn aber zum Rasen bringt, das sind Enthaltsamkeit in Trinken und Essen und Schlafen. Nichts fürchtet der Teufel mehr als gerade das. Wie oft habe ich das erprobt? Also er spricht aus Erfahrung, dass besonders das sozusagen das klassische Fasten, sich enthalten beim Essen und Trinken, dass das schon eine ganz besonders große Wirkung hat. Und davon spricht ja auch die Heilige Schrift im Alten Testament und auch im Neuen Testament, sagt ja Jesus einmal, diese Art von Dämonen kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Also nach dem Gebet ist es einfach diese persönliche Askese, diese Bereitschaft zu freiwilligem Verzicht, die seine Mittel sind, um das Gnadenwirken Gottes in den Seelen seiner Pfarrangehörigen sozusagen zu starten und damit sie aufbrechen für die Gnade Gottes. Ein drittes Mittel, und damit möchte ich für heute dann schließen, das war seine Fühlungnahme mit den Pfarrangehörigen. Es war damals nicht üblich, dass ein Priester die Pfarrangehörigen besucht hat. Er jedoch hat sich bald einmal auf den Weg gemacht und hat jede einzelne Familie besucht. Am Anfang hatte er ja Zeit. Er hat nicht gewartet, dass die Leute zu ihm gekommen sind, sondern er dachte sich, ich muss den Anfang machen und ging so den Einwohnern einer nach dem anderen nach. Und mit der Zeit hat er sie wirklich alle kennengelernt und die Wirkung dieser Besuche war sehr positiv. Die Leute konnten den Pfarrer kennenlernen, der Pfarrer konnte die Leute kennenlernen. Und ich möchte euch zum Abschluss hier einen kleinen Bericht vortragen, den die Madame de Saint-Pierre niedergeschrieben hat, die also besonders diese Besuche des Pfarrers beschreibt. Am liebsten hat ja der Pfarrer von Ars seine Besuche während des Mittagessens gemacht, nicht damit er mitessen könnte, sondern weil das eine günstige Zeit war, die ganze Familie anzutreffen. Und er bezeugte bei seinen Besuchen wirklich sehr viel Takt und Feingefühl. Madame de Saint-Pierre umschreibt das so. Um niemand zu stören oder zu überraschen, kündigt er sich von Weitem an, indem er den Hausherrn mit seinem Vornamen ruft. Dann betritt er das Haus, macht allen ein Zeichen, fortzufahren, mit einer Handbewegung, die keinen Widerspruch duldet. Er stützt sich auf einen Stuhl und beginnt zu sprechen. Klug und verständig ist er darauf bedacht, sich mit den Bauern fast ausschließlich über ihre materiellen Angelegenheiten zu unterhalten, über die Ernte, ihre Arbeit, ihre großen und kleinen Sorgen. Er unterrichtet sich über alles, kennt bald die Verwandtschaftsverhältnisse und Beziehungen eines jeden. Dann aber vollzieht er ebenso geschickt wie behutsam einen Übergang und beginnt von den göttlichen Dingen zu sprechen. Nicht auf eine langweilige, abschreckende Weise, nein, sein Reden sind durchwirkt von Bildern, Anekdoten, fesselnden Geschichten, die er aus seiner emsigen Lektüre der heiligen Leben nimmt. Er hat schon damals eine ihm eigene Art, diese Dinge zu erzählen und die Mitmenschen dadurch zu faszinieren. Jede Gelegenheit war ihm günstig, um Leute kennenzulernen und Beziehungen anzuknüpfen. Auf der Straße, vor den Haustüren, beim Spaziergang durch die Felder. Auch begegnete Vianney seinen Pfarrkindern gern bei ihrer Arbeit. Er grüßte sie schon von Weitem, dann ein kurzes Geplauder und so wurden freundschaftliche Beziehungen geknüpft. Soweit der Bericht der Madame de Saint-Pierre. Und damit möchte ich unseren heutigen Vortrag beschließen mit diesem Hinweis auf die sehr, sehr feinfühlige und menschenfreundliche Art des Pfarrers von Ars, der sehr einfühlsam war, wenn es darum ging, seine Pfarrgemeinde kennenzulernen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Ludescher, für diesen dritten Teil, in dem Sie uns das Leben und Wirken des heiligen Pfarrers von Ars näher gebracht haben. Wir freuen uns jetzt schon auf den vierten Teil. Dürfen Sie am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria und des heiligen Pfarrers von Ars, segne und behüte, stärke und begleite euch, eure Familien und alle, die mit euch verbunden sind. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ein herzliches Dankeschön auch Ihnen, liebe Zuhörer, vergelt's Gott fürs Dabeisein. Nehmen wir vielleicht einen Satz noch mit in die neue Woche. Eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Dass wir uns darin üben, in der Geduld und es nicht vernachlässigen, Gott zu belästigen, auch in dieser Woche, weil er es so sehr liebt, das wünscht Ihnen Doris Frey.